Eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt.
Hello, Sari.
Hi, Tine.
Und ein herzliches Willkommen an alle Hörnis da draußen zur Extra-Runde Verletzlichkeit.
Genau, aber wir müssen noch einen kleinen Nachtrag machen. Ich hätte das Bedürfnis. Eigentlich wollten wir das ja nicht machen, sondern immer nur die Extra-Runde gilt ja für das Thema.
Ja, ich glaube, wir müssen das generell offener gestalten, weil ich jetzt schon mehrfach nochmal Rückmeldungen zu anderen Themen bekommen habe, die so spannend waren. Und ich glaube, für manche Leute ist einfach die Woche zu knapp.
Also, dass die innerhalb von einer Woche dann ihre Kommentare und,
genau.
Und ja, das kann sein.
Okay, dann machen wir das jetzt einfach.
Ja, also wir müssen auf jeden Fall Genitalien noch einen kleinen Nachtrag leisten.
Okay, habe ich auch noch einen Nachtrag zu. Magst du anfangen?
Okay, also ich habe ja gesagt beim letzten Mal, ich war fast schon enttäuscht bei der Extrarunde und wir haben eine Rückmeldung bekommen von einer Kollegin und Freundin.
Und die hat dich jetzt komplett versöhnt.
Die hat mich versöhnt komplett. Ja, allerdings, genau. Die hat uns Folgendes mitgeteilt und geschrieben, dass die auf einem längeren Seminar war, also mehrtägig, ich glaube sogar 5 Tage oder so ging das. Ging um berufliche Selbstführung und Kommunikation und so weiter und um Archetypen. Und der Dozent hat dann erzählt, was über Weiblichkeit, Männlichkeit, Männer, Frauen und hat dann so einen kleinen Vortrag wohl gehalten, auch über Sexualität und hat dann so gesagt, was ja auch üblich dann ist, dass Frauen halt die Empfangenden sind, ne? Und wie war es noch, Männer die Eindringenden, dass das so archetypisch festgeschrieben ist. Okay. Und unsere Kollegin hat dann vor der ganzen Gruppe sich getraut zu sagen, dass sie das total überholt findet und dann Gesprächsbedarf hat.
Finde ich mega gut. Das macht mich auch so glücklich.
Total.
Also darum machen wir den Scheiß.
Ja, wart ab. Und dann hat der Dozent ihr ein Gespräch angeboten unter 4 Augen, wo sie dann so spazieren gegangen sind durch die Alpen, ne? Und dann haben sie geredet und sie hat ihm dann so Dinge erklärt. Er hat versucht, ihr zu erklären, wie Sex funktioniert, so archetypisch.
Ja.
Und sie hat dann gesagt, nee, Moment mal. Ne? Und
guck dir mal die neuesten,
genau,
Studien an.
Hast du schon mal was über die Klitoris gehört? Hat ihm das erklärt. Also einen kleinen Aufklärungsunterricht. Und hat halt gesagt, dass es keine Penetration zur weiblichen Sexualität braucht und so. Sie hat mir dann auch noch geschrieben, dass die so aufgeregt war in dem Gespräch, also so im Sinne von auch so freudig aufgeregt,
ja,
und so konzentriert war, dem das alles zu erklären von dem Podcast von uns, dass die dann auch an so einen Stromzaun gekommen ist und einen Stromschlag gekriegt hat. Das ist auch noch passiert. Das heißt, unter Einsatz ihres Lebens sozusagen
hat die Aufklärungsunterricht betrieben.
Hat die ihre Aufklärungsarbeit geleistet. Aber jetzt kommt das Geile, was ich dir sagen wollte, ist, sie hat nochmal explizit geschrieben, dass sie ohne unseren Podcast das niemals gesagt hätte, dass sie die einzige Frau war, die an der Stelle was gesagt hat. Und jetzt möchte ich das wortwörtlich zitieren, was die noch geschrieben hat. Das Selbstbewusstsein über weibliche Sexualität zu diskutieren und die Klitoris zu erwähnen, kam zu 100% von eurem Podcast.
Mm. Okay, ich muss kurz weinen, dann können wir weitermachen.
Total schön, ne?
Wundervoll. Und das passt auch so ein bisschen, ich habe jetzt mitbekommen, dass junge Mädchen unsere neue Zielgruppe auch sind. Das hat mich zuerst ein bisschen irritiert, also Freundin von meiner großen Tochter. Und ich habe zuerst so ein bisschen auch gedacht, okay, also es ist schon krass, was wir an der einen oder anderen Stelle sagen.
Die sind vielleicht zu jung noch.
Genau,
ne?
Sind vielleicht zu jung, ist ja schon eher auch Erwachseneninhalt. Und dann habe ich aber gedacht, auch gerade wenn ich das nochmal höre, so zum Selbstbewusstsein zu erziehen und auch über Psychologie nachzudenken und was darüber zu wissen, über sein eigenes Leben nachzudenken, finde ich jetzt richtig gut. Also ich habe meinen Frieden damit geschlossen.
Ja, weißt du, was ich gerade denke? Gerade denke ich auch, wenn dir mal bewusst wird auch, wie viel Quatsch Eltern machen, das wird einem ja meistens erst im Nachhinein bewusst und vielleicht wird es dann durch den Podcast auch schon früher bewusst und dann denken die, wenn die irgendwas erzieherisch dann hören.
Ja, mega. Also finde ich jetzt, ich freue mich total darüber. Und was ja aber auch interessant war, oder wie hat denn der Dozent nochmal reagiert?
Das
ist ja auch ein
entscheidender
Faktor. Das
habe ich ja noch gar nicht gesagt, ja. Das ist natürlich auch noch das mega krasse gewesen. Der Dozent hat danach, nach diesem Gespräch, diese Inhalte gestrichen aus dem Seminar.
Okay, der hat tatsächlich eine Anpassung vorgenommen.
Ja, also ich glaube, die Überzeugungsarbeit oder der Aufklärungsunterricht war da erfolgreich.
Wundervoll.
Ich kann dir natürlich jetzt nicht 100% sagen, ob er das aus Überzeugung gestrichen hat oder weil er keine Lust mehr auf nervige Diskussionen hatte.
Mit Frauen.
Mit Frauen. Aber ich glaube schon, egal, ne?
Sobald du ja als Mann dann ein bisschen recherchierst,
da denkst du, scheiße.
Ja, abgefahren. Und dann denkst du, Alter, geil, neue Knöpfe, die ich drücken kann. Und das ist was, kann ich auch noch einen Nachtrag machen. Und zwar ein Freund meines Mannes und Kollege, der ein sehr attraktiver Mann auch ist und ich würde sagen, gut bei Frauen ankommt. Und
jetzt denkt jeder Kollege deines Mannes, du meinst ihn.
Ich meine euch alle. Alle mega scharfe Geräte. Nee, und ich glaube auch, also ich hätte ihm eine hohe Expertise bei Frauen zugeschrieben. Ne? Also ich glaube, der kann was. So.
Hättest du gedacht?
Nein, ich glaube, er konnte auch schon was und jetzt ist einfach komplettes Monster. Also, der hat tatsächlich gesagt, der war selber fasziniert davon, dass er noch was lernen konnte. Er dachte, er kennt schon alles über Frauen, ne, aufgrund von einer Expertise einfach und Erfahrung.
Ja.
Und er hat gesagt, ich habe tatsächlich was Neues dazugelernt. Und das hat mich total gefreut. Also der ist ja auch schon über 40, ne? Also so in der Mitte des Lebens, dann nochmal was dazu zu lernen und das dann auch
ihn
zu sagen.
Hat ihn selbst überrascht.
Hat ihn selbst überrascht, mich hat es auch überrascht. Wobei nicht wirklich, weil ich habe das Wissen auch noch nicht lange und ich, ne? Also wir haben uns ja auch, wir wissen das ja nicht seit 10 Jahren, so.
Ja, also das Faktische nicht. Also ja. Insgesamt das Wissen, das finde ich, das haben wir ja schon immer.
Intuitiv auch ein bisschen.
Genau,
ne?
Oder so im Sinne, nee, das kann ja nicht sein. Ja. Und da auch aber das den, Selbstbewusstsein gehabt.
Genau, aber den anatomischen Hintergrund halt.
Den anatomischen
so
und wissenschaftlichen
dazu.
Hintergrund, den gibt es ja auch noch gar nicht so lange, ja. Ja, bestätigt.
Total. Okay, dann würde ich vorschlagen, starten wir einfach mal mit der eigentlichen Reflexionsrunde zum Thema Verletzlichkeit. Ich hatte den Eindruck, dass das Thema tatsächlich viele Menschen bewegt hat und wir relativ viele Kommentare und Fragen auch dazu bekommen haben.
Ja.
Und das scheinbar was tatsächlich war, wo was viele auch nicht so auf dem Schirm hatten, aber was viele bewegt hat einfach.
Ja, habe ich auch so ein paar Kommentare gehört, so ich wusste überhaupt nichts mit dem Thema anzufangen, als ich die Überschrift gesehen habe.
Genau, und als ich es aber dann gehört habe, hat es mich irgendwie fasziniert oder an bestimmte Dinge erinnert. Willst du anfangen, soll ich?
Ich fange mal an mit einem Kommentar. Und also ich waren so zwei Fragen, über die habe ich kurz nachgedacht.
Mhm.
Also ein Kommentar, wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen verletzt und gekränkt sein und verletzlich?
Ah, okay.
So, weil das ja, ne, rein vom Wort her, und das, da habe ich aber für mich gedacht, kannst du ja, wenn du was anderes meinst, also ich habe nur gedacht, wenn man sich verletzt und gekränkt fühlt, das hat ja meistens mit irgendeinem Ereignis, mit irgendeiner Interaktion von jemand anderem zu tun, das hat häufig was Beleidigendes, was Abwertendes, und das ist aber ein anderes Gefühl, verletzt sein, als verletzlich sein. Also für mich ist das Gefühl, verletzlich zu sein, hat nicht unbedingt was damit zu tun, dass jemand anderes vielleicht irgendwas gesagt hat, was ich nicht schön fand, sondern es ist so ein allgemeiner Zustand. Ich fühle mich eher unsicher, ich fühle mich eher so nicht in meiner Kraft stehend, nicht oder so ein bisschen so geschwächt irgendwie. Also es gibt ja auch so ein paar Abschnitte im Leben, wo man sagen kann, oder du hast beim letzten Mal ja gesagt, auf Reisen ist man ja so verletzlich, weil das häufige Zustände sind mit Unsicherheiten und so, keine Ahnung, Lebensabschnitte, wenn du dein erstes Kind kriegst oder so, finde ich, das ist auch so ein Abschnitt, wo es einfach von so vielen Unsicherheiten, ich stehe nicht in meiner Kraft und so, geprägt ist. Und da das wäre jetzt meine Antwort.
Ja, und für mich ist, sich verletzlich zu zeigen, nochmal was anderes, das ist ja was ich aktiv tue.
Ja.
Ne? Ich zeige mich verletzlich und ich finde, das ist gar nichts Negatives, sondern was sehr Positives. Und verletzt oder gekränkt werden von Interaktion anderer
oder sich so.
So
fühlen zumindest.
Genau, oder ja. Sich zu fühlen, das ist ja auf jeden Fall mit einem negativen Gefühl verbunden. Und ich finde aber, dachte ich gerade so, du kannst ja, wenn jemand anderes dich verletzt oder kränkt oder du dich so fühlst, dann hast du ja wieder verschiedene Arten und Weisen, wie du darauf reagieren kannst. Und ich zum Beispiel fände, sich dann verletzlich zu zeigen und zu sagen, hey, das hat mich gerade verletzt, kann oft hilfreich ja. sein, um das besser zu lösen, als das, was ja. wofür sich viele Menschen eingeladen fühlen, wenn du verletzt wirst oder gekränkt wirst, zurückzuverletzen und zurückzukränken, ja. dich selber zu schützen. Ich finde das auch total spannend, wenn man für sich im Klaren hat, wo seine Stärken und Schwächen liegen und so mit seinen Schwächen auch einen Frieden geschlossen hat. Also zum Beispiel eine Schwäche von mir ist ja Ungeduld. Ich habe das lange nicht integriert gehabt und mochte das an mir gar nicht. Und wenn das jemand dann an mir kritisiert hat und ich mich verletzt gefühlt habe deswegen, dann bin ich auch wieder eher in Widerstand gegangen oder habe es relativiert, habe mich gerechtfertigt. Und wenn das jetzt jemand zu mir sagen würde, dann würde ich einfach sagen, das stimmt, das ist eine Schwäche von mir. Ne? Und mich verletzlich in meiner Verletzlichkeit zeigen. Und das Interessante ist, dass die Reaktion des Gegenübers dann ist, ja, also ich meine, man soll sagen, ja, okay, stimmt. Also die Diskussion ist irgendwie vorbei und es ist so konstruktiver dann im Miteinander.
Ja, da sprichst du jetzt einen Punkt an. Ich wollte den eigentlich so als Abschluss, weil ich den so
okay.
aber was ja auch häufig vorkommt, und das kam ja auch in den Rückmeldungen und Kommentaren teilweise, dass Verletzlichkeit mit Schwäche und Schwäche zeigen gleichgesetzt wird. Mm. Und wir sagen es ja auch sogar manchmal, ne, eine Schwäche zu zeigen und so. Und dann habe ich mich aber gefragt, ja, ab wann ist denn was eine Schwäche? Das ist ja einfach nur deine Wahrnehmung, die du hast über bestimmte Eigenschaften. Und es ist ja meistens so, wenn du selber dem Bild, was du gerne hättest, nicht entsprichst. So, und du hast jetzt gerade eben dieses Wort integriert gesagt. Das ist, glaube ich, auch nicht für jeden selbstverständlich, okay, ja. was integriert bedeutet. Aber wenn man irgendwie eine Eigenschaft hat, für die man sich vielleicht schämt oder die man nicht mag an sich oder so, und die ist nicht integriert, dann kann sich das halt zeigen, wie du gesagt hast. Ne? Man streitet das ab, man rechtfertigt sich, man wird verärgert und so weiter und so fort. Und wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt hat und da vielleicht Erkenntnisse hat in die Richtung, okay, und das angenommen hat als ein Teil von sich und es hat keine Auswirkungen mehr so auf einen selber und Interaktion. Man hat eher so den Zustand, ja, wie ich halt, ja, da kann ich ja halt kein Volleyball spielen, ne? Ist mir doch egal, ist nichts, wofür ich mich schäme.
Finde ich schon.
Was?
Finde ich schon, dass du dich dafür schämen solltest.
Und du für dein großes Latinum, was du nicht verdient hast.
Nee, ich habe nochmal drüber nachgedacht. Ich glaube, ich habe es doch verdient.
Ja, ich werde dich gleich bei Vulnerable testen. Ich habe es extra nachgeguckt. Aber dann würde man psychologisch sagen, dann ist eine Eigenschaft integriert, wenn es auch auf einen selber keine negative Auswirkungen mehr hat. So, und dann könnte dich auch gar keiner mehr damit verletzen oder kränken.
Ja.
Weißt du, selbst wenn jetzt jemand sagen würde, boah, Tine, du bist aber ungeduldig und hätte die Absicht, dich damit zu verletzen.
Erzähl mir was Neues.
Würde das nicht mehr funktionieren und dann ist es integriert. Und trotzdem ist es ja immer noch für viele Schwäche zeigen, ne? Also gleichgesetzt damit.
Genau.
Ich bringe noch eine Frage rein, die gekommen ist. Eine Anmerkung war, warum heißt es denn überhaupt Verletzlichkeit? Weil das ist ja auch schon so ein negativ konnotierter Begriff. Und das, was wir gesagt haben im Podcast, warum nennt man es nicht einfach nur Offenheit? Weil es ist ja nicht mehr als Offenheit. Ich bin ganz offen mit allem.
Ja. Könnte man auch so nennen. Ja, ich finde Verletzlichkeit einen schönen Begriff. Also, ich mag das, weil es für mich nicht negativ ist, sondern was Normales, was dazu gehört. Und ich finde, es ist nicht nur offen sein, sondern offen bei Dingen sein, wo ich mich ungeschützt zeige. Weil natürlich kannst du sagen, in Offenheit steckt das auch drin, aber ich finde, in Verletzlichkeit steckt dieses, ich höre auf, mich zu schützen, ich mache mich ein bisschen nackt, ich mache mich angreifbar, ich mache mich verwundbar und vertraue darauf, dass die anderen gut damit umgehen.
Genau. Und daher kommt nämlich das Wort. Es ist Verwundbarkeit.
Ja.
Und ich hatte
Großlatinum verdient.
Ich hatte auch so dann das Bild von einer Wunde und wie geht man mit Wunden um? Sowohl bei sich selber, weißt du, wenn ich eine Wunde habe, ne, decke ich die dann ab, das darf keiner sehen und so weiter und so fort.
Ach, da kommt ja auch die mega gute Metapher. Wenn du eine Wunde einfach abdeckst und nicht an die Luft lässt, sozusagen, ne, dann eitert die und sifft die. Also wenn du so quasi einfach nur verstecken willst.
Gut, auch gut, ja.
Da, ne, und dann irgendwann, und du musst eigentlich Pflaster abreißen und die muss an die Luft an und desinfiziert Luft werden.
Ja, und dann ist man aber ja gleichzeitig auch ein Stück weit, ist es ja auch gefährlich, ja. Ne? Weil da könnte was reinkommen, jemand könnte da Salz reinstreuen oder so.
Aber wenn du es einfach nur zudeckst und nicht mehr an gar nichts ranlässt, dann sifft es halt unterschwellig vor sich hin wie ein Schwelbrand. Ja. So.
Also ich fand das Bild mit der Wunde dann irgendwie nochmal gut, weil für mich hatte Offenheit auch eher so, ja, offen kann man ja sein, aber das hat so eine positive Konnotation, dass man auch eher so gesellig und aufgeschlossen und so ist und auf andere zugeht und auch viel einfach Positives verbreitet. Und ich finde, Offenheit hat für mich nicht explizit diese Komponente, ich bin hier verwundbar an der Stelle und ich gehe hier ein Risiko ein, weil ich nicht weiß, wie der andere darauf reagieren wird.
Ja.
Ja, wollte ich dir noch sagen, mit der Wunde.
Wundervoll.
Wundervoll. Wundervoll. Und noch eine Erkenntnis. Also eine Zuhörerin hat erzählt, dass sie auch Schwierigkeiten hat oder dass sie sich explizit an so eine Situation in der Schulzeit erinnert, wo dann eine Freundin halt mit einer verletzlichen Situation von ihr nicht gut umgegangen ist und sie ausgelacht worden ist. Und da habe ich nochmal drüber nachgedacht und die Erkenntnis gehabt, ich glaube, dass die Schulzeit einen riesigen Beitrag leistet, warum so viele Menschen Schwierigkeiten haben, damit verletzlich sein zu können, weil da erlebst du ja die größte Scheiße einfach in der Schulzeit.
Und es gibt tatsächlich Kontexte, in denen ich sagen würde, hier ist gar keine gute Idee, sich verletzlich zu zeigen.
Ja, aber weiß ich, war so nachdenklich, weil mir nochmal so bewusst war, ich habe eigentlich so wenig schlechte Erfahrungen damit gemacht, zumindest als Erwachsene. Und woher kommt das, dass diese Hemmschwelle bei den Menschen so groß ist im Erwachsenenalter? Und ich glaube aber, diese Schulzeit ist wirklich prägend. Und da reicht ja manchmal eine Situation, die richtig gesessen hat, ne? Mit Verletzung, Kränkung.
Auch gerade, also wenn wir über verletzliche Phasen sprechen, wenn du in der Pubertät bist, ist das ja auch eine hochverletzliche Phase, weil dein Gehirn baut sich um, dein Körper baut sich um, du bist super unsicher, du weißt noch gar nicht, wer du bist, da passiert ja so viel.
Ja, und gleichzeitig hat man ja im Schulalter Kind und Jugendliche noch überhaupt auch gar nicht die Kompetenzen, mit Verletzlichkeit von anderen umzugehen. Mhm. So, und da passiert ja dann auch ganz viel mit Lachen und ich will cool sein oder sag einfach gar nichts, weil ich überfordert bin. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man in der Kinder- und Jugendzeit was erlebt, wo jemand eben nicht gut damit umgegangen ist, ist so riesig.
Das stimmt.
Und habe ich nochmal gedacht, ja, ich glaube, die Schulzeit, das ist echt bei vielen so prägend, weil jeder erlebt ja irgendwas, was doof ist.
Ja, das ist ein Haifischbecken.
It is ein Haifischbecken, ja.
Und du musst einfach jeden Tag dahin.
Und mir ist dann nochmal bewusst geworden, die Schule ist psychologisch kein sicherer Ort.
Ja, und das ist ein super interessantes Stichwort. Wir haben eine sehr, sehr spannende Rückmeldung bekommen von
einer Kollegin.
Einer jungen, tollen Kollegin. Ganz liebe Grüße gehen an dich raus nach Berlin. Und die hat uns von einer Studie erzählt, die wir beide gar nicht so auf dem Schirm hatten und kannten, mit der wir aber, ohne es gewusst zu haben, intuitiv immer arbeiten, sozusagen. Willst du mal kurz erzählen?
Genau. Und zwar hat Google eine Studie durchgeführt und wollte wissen, warum sind bestimmte Teams oder manche Teams erfolgreicher als andere oder können Höchstleistungen erbringen? Ja.
Was macht High-Performance-Teams aus? So, ne? Genau. Was sind die relevanten Faktoren? Und da hat ja jeder so Hypothesen zu, wahrscheinlich.
Und Google hatte die auch.
Genau, wahrscheinlich haben auch unsere Hirnis da Hypothesen zu. Ah, liegt bestimmt an den Schlauesten, die da zusammenkommen. Ja.
Und das haben die alles versucht zu untersuchen und waren auf der Suche nach diesen Faktoren, worin unterscheiden sich diese High-Performance-Teams von anderen. Und die haben Intelligenz geguckt, die haben die Schulabschlüsse verglichen, auch auf welcher Universität die Schulabschlüsse gemacht worden sind. Wie war die Teamzusammensetzung, also wie viele Personen, welche Persönlichkeiten waren da drin? Und die konnten eine ganze Zeit lang keinen Faktor ausfindig machen oder zumindest diese Hard Facts, die man so vermuten würde, haben nicht erklärt, warum manche so erfolgreich waren, manche Teams.
Genau, und dann ist man irgendwann auf das Konzept der psychologischen Sicherheit nochmal gestoßen und hat das untersucht, hat das vielleicht einen Einfluss. Das Konzept der psychologischen Sicherheit besagt, das hört sich ja erstmal ein bisschen komisch an, hey, sicher, was soll das bedeuten? Dabei geht es darum, dass eine Atmosphäre, ein Klima in einem Team vorherrscht, wo man das Gefühl hat, man kann offen Dinge ansprechen, man kann sich so zeigen, wie man ist, man darf Fragen stellen, ohne dumm zu wirken.
Ja, oder man kann sagen, ich weiß nicht, wie es geht, ich kann Kritik üben. Ja, ich kann sagen, dass ich einen Fehler gemacht habe. Hast du schon gesagt?
Nee.
Ah ja, okay. Ich traue mich zu sagen, dass ich einen Fehler gemacht habe. Man lernt voneinander. Man teilt Wissen miteinander.
Genau. Und wenn all diese Dinge, also dass ich einfach das Gefühl habe, ich bin hier in einem sicheren Rahmen, wo ich mich, und da schließt sich der Kreis, verletzlich zeigen kann. Also ich kann das, was tatsächlich ist. Oder wenn ich eine Unsicherheit habe, kann ich die benennen und einfach fragen. Wir sprechen drüber, wir werden gemeinsam schlau. Das war der Unterschied zu den Teams, die die beste Leistung gebracht haben, also die High-Performance-Teams waren.
Genau, also nochmal, um es deutlich zu machen, die High-Performance-Teams, die haben sich dadurch ausgezeichnet und das war der einzige Faktor, oder nicht der einzige, aber der Hauptfaktor, den man gefunden hat, in den High-Performance-Teams herrscht psychologische Sicherheit. Es hat nichts mit Intelligenz, Schulabschlüssen, keine Ahnung was zu tun, sondern die erbringen diese krassen Leistungen, weil die in einem psychologisch sicheren Rahmen arbeiten.
Und was spannend war, ist, also die Begründerin dieses Modells, die heißt Amy Edmondson, die ist eine Professorin aus Harvard, die dazu ganz viel geforscht hat. Und im Rahmen ihrer Forschung dachte man zunächst auch mal, oh krass, diese High-Performance-Teams, die machen auch mehr Fehler. Aber es ist gar nicht so, dass die mehr Fehler machen, sondern die erzählen halt einfach ihre Fehler und lernen schneller daraus. Und dadurch werden die natürlich auch noch erfolgreich. Genau. Yeah. Weil es einfach möglich ist, eine schnellere Lernkurve zu haben, wenn ich nicht damit beschäftigt bin, meine Fehler zu vertuschen und dafür sorgen muss, dass ich meinen Hintern rette sozusagen.
Ja, oder nicht damit beschäftigt bin, irgendwas darstellen zu wollen, was ich vielleicht nicht bin oder was ich nicht kann, aus Angst heraus, Gott, nicht was soll meine Führungskraft oder so sonst von mir denken oder so, oder meine KollegInnen.
Ja, ist einfach auch schlau, wenn jemand was nicht weiß, das zu fragen, statt Führungskraft sagt irgendwas. Also das ist auch was wir aus dem Alltag kennen. Geht raus und das ganze Team guckt sich fragend an, hat irgendjemand eine Idee, was wir jetzt machen sollen? Nö. Also, dass es dann schlau ist, wenn man fragt und sagt, hey, wir haben das nicht verstanden, kannst du es nochmal anders erklären?
Klar, aber es ist ja immer die Frage, welche Erfahrungen hat man mit der Führungskraft gemacht zum Beispiel. Ne?
Und ein ganz relevanter Faktor ist, dass psychologische Sicherheit ist nicht so, dass die da ist oder nicht da ist, sondern das ist ein Prozess, der durch Führungsverhalten und natürlich auch durch Teammitgliederverhalten immer wieder ins Leben gebracht werden muss.
Und ich finde, das haben wir haben ja beim letzten Mal in der Bewegung so, jeder kann mal anfangen, im Privatleben so ein bisschen Verletzlichkeit und so zu zeigen. Ich finde, das ist doch was, wenn wir jetzt psychologische Sicherheit kennen, da können wir doch noch mal ein bisschen aufrufen im Sinne von, wir können auch einen Beitrag dazu leisten, dass bestimmte Orte einfach psychologisch sicherer werden.
Ja.
Und um es auch noch mal deutlicher zu machen, wir haben beim letzten Mal ja gesagt, dass Verletzlichkeit zu mehr Verbundenheit und Nähe zwischen Menschen führt. Und mit der Studie zur psychologischen Sicherheit müssen wir sagen, dass das zu mehr Erfolg, mehr Effektivität führt.
Mehr Performance.
Mehr Leistung einfach.
Ja.
Also es steigert eine richtig gute Leistung. Und wenn man das sich jetzt reinzieht, finde ich, wieder Kontext Schule, oder ich finde, du kannst sogar so weit gehen, auch in deinem privaten Umfeld zu gucken. Also ist meine Familie ein psychologisch sicherer Ort? Ist meine Partnerschaft ein psychologisch sicherer Ort? Ne? Ist das für meine Kinder oder für und jede Klasse? Und wenn du jetzt auch gerade gesagt hast, das ist nicht entweder da oder es ist nicht da, sondern es ist ganz stark beeinflussbar von der Führungskraft. Ne? Also wie viel Einfluss haben Lehrer eigentlich?
Und da denke ich wieder, hey, meine Schwester
die beste Grundschullehrerin, die es jemals gegeben hat.
Die hat gestern wieder mit ihren Klassen alle Schwimmen und Sportwettbewerbe, zwei verschiedene, irgendwas, was weiß ich, gewonnen. Und ich
glaube. Wegen psychologischer Sicherheit.
Hundertprozentig. Und mir ist nochmal wichtig zu sagen, psychologische Sicherheit bedeutet nicht, wir sind einfach nett zueinander, sondern psychologische Sicherheit ist, wir reden offen über die Themen, die da sind. Wir können darauf vertrauen, dass wir die klären, dass man wohlwollend mit Kritik umgeht, dass man.
Ja, und es kann ja auch sein, dass es mal richtig, dass die Fetzen fliegen in Konflikten, aber dass das keinen Einfluss auf die Beziehung hat, die man untereinander hat.
Ja. Man darf verschiedene Meinungen haben, man darf sich auch mal blöd finden, aber man kann darauf vertrauen, dass man aber auch wieder zueinander findet. Und ja, also es braucht, um sich sicher zu fühlen, braucht es Verletzlichkeit. Und um verletzlich zu sein, muss ich mich sicher fühlen. Das ist irgendwie ein Henne-Ei-Problem.
Beißt die Katze sich wieder in den Schwanz. Aber du sagst ja immer, einer muss halt anfangen.
Ja. Alle Hörnis fangen jetzt noch mal mehr an.
Ja, und ich finde, das geht halt noch darüber hinaus mit nicht nur selber Verletzlichkeit zeigen, sondern man kann ja, ich finde, in so vielen Situationen einen kleinen Beitrag zur psychologischen Sicherheit leisten.
Ja.
Weiß ich nicht, wenn im Rahmen von Kindern jemand beleidigt jemanden oder lacht jemanden aus oder irgendwie sowas. Und auch in der Kindererziehung von vornherein. Also ich erinnere mich auch, habe ich dir ja schon mal erzählt, ne, als mein Großer im Kindergarten war, oder der Kindergarten wird halt beliefert, also vom Mittagessen von Menschen aus einer Einrichtung, also Menschen mit Einschränkungen und Behinderungen, die das Mittagessen kochen. Und da liefert jemand das Mittagessen aus, der halt auch eingeschränkt ist, was für die Kinder ganz deutlich sichtbar ist, dass der halt anders ist. Und da gehen so viele Kinder nicht schön mit um, ne? Mhm. Und das sind so Situationen, finde ich, wo du in ganz vielen alltäglichen Situationen was sagen kannst und mehr, also nicht komplett, aber so einen kleinen Beitrag leisten kannst. Das hier ist ein psychologisch sicherer Ort.
Ja.
Vereine.
Lass alles tun.
Let's do it. Ein Zitat und dann können wir es beenden. Ein Song, der heißt sogar Vulnerability.
Ein Song.
Ich wollte den aber nicht nehmen beim Singen, weil den keiner kennt.
Okay.
Ja.
Von wem ist der denn?
Weiß ich nicht. Aber weiß ich nicht. Es ist so ein
Song.
Es ist so ein Song halt. Übrigens ist mir noch eingefallen, ich spüre Verletzlichkeit immer, wenn wir singen am Anfang von einem Podcast. Da fühle ich mich schon mal sehr verletzlich.
Ich finde gut, dass wir da, das ist auch Teil unseres Seelenstriptease. Da gehen wir mit sehr gutem Beispiel voran.
Und das ist wieder was, wozu du mich zwingst auch, ne?
Ja, ja, ich habe da auch lustige Rückmeldungen zu bekommen zum Thema Singen. So, Katina, das ist echt schlimm. Also gut, meine Schwester hat ja auch schon gesagt, mutig.
Ja, ich kann nicht nennen, ein guter Freund von uns hat zu mir diese Woche auch nochmal ganz bewundernd gesagt, sehr mutig, euer Podcast. Und dann habe ich gesagt, wollte ich nochmal so ein bisschen nachfragen. Ja, er läuft da manchmal rot an bei, ne? Aber ich hab nicht so eine ausreichend befriedigende Antwort bekommen, ob er sich für uns schämt oder so. Aber er hat gesagt, nein, er schämt sich auf keinen Fall für uns. Ich glaube,
es hat was mit ihm zu tun. Das ist übrigens auch eine super Antwort. Hat was mit dir zu tun, glaube ich.
So, ich wollte mein Zitat loswerden von dem Song Vulnerability.
Ja, ich kann das nicht wiederholen, ich kann das Wort nicht aussprechen.
Die berühmte Stelle heißt Vulnerability is a bridge, not a fault. Also es ist eine Brücke und keine Schwäche.
Ich kann nichts mehr sagen. Macht's gut.
Oh.